Kapitel 1 – Meine Geschichte und wer ich bin. Ja, wer bin ich? Und was will ich? Diese Fragen habe ich mir in den letzten Jahren häufig gestellt, häufig stellen können. Vor meinem Schlaganfall habe ich mich das bewusst nicht gefragt und schon gar nicht versucht, eine Antwort zu finden. Doch sind es zwei der entscheidendsten Fragen, die sich jeder mit oder ohne Schlaganfall stellen sollte. In diesem Kapitel beantworte ich die Frage, wer bin ich? Gleichzeitig für mich, aber auch als Hintergrund für dich. Natürlich ist unsere Historie nicht identisch. Ich bin nicht besser als du und auch nicht schlechter. Ich bin einfach anders. Achtung, Exkurs, anders. Natürlich bin ich mit einer Einschränkung anders als andere Menschen. Das erlebe ich jeden Tag. Und außer mir erleben viele Menschen, aufgrund welcher Merkmale auch immer, dass sie anders sind. Und das bekommen sie auch immer wieder gezeigt. Dabei ist es egal, ob du aufgrund des Geschlechts, der Hautfarbe, der Herkunft, der Religion, einer Behinderung oder deines Aussehens anders bist. Du bist anders. Nicht besser, nicht schlechter. Einfach nur anders und das ist gut. Diversität ist gut. Als behinderter Mensch spüre ich, dass ich in vielen Situationen jeden Tag als anders wahrgenommen werde. Jetzt kann ich versuchen, normal zu sein, was auch immer das ist. Oder ich kann akzeptieren, wie es ist, denn ich weiß um meinen Wert, so wie ich bin. Ich will nicht normal sein. Und was auch immer dich anders macht, schätze es. Es ist ein Zugewinn für dich und dein Umfeld. Für uns, für unsere Gesellschaft, die zweifelsohne noch nicht verstanden hat, dass anders gut und bereichernd ist. Aber auch das gilt es zu akzeptieren, auf sich zu schauen und in kleinen Schritten im Rahmen der eigenen Möglichkeiten Veränderung herbeizuführen. Exkurs Ende. Zurück zum Thema. Um zu verstehen, wer man ist, muss man zuweilen weit zurück in seine Vergangenheit reisen, eventuell sogar in die Zeit seiner Eltern und Großeltern. Ab dem Alter von 6 Jahren betrieb ich regelmäßig Leichtathletik. Ab 12 so regelmäßig, dass man von Leistungssport sprechen kann. Es war eine schöne und auch schwierige Zeit. Wir waren eine kleine, tolle Trainingsgruppe, deren Mitglieder alle mit viel Einsatz trainierten. Natürlich gab es Rivalitäten und den stetigen Versuch der Verbesserung. Uns war klar, dass Verbesserung nur mit viel Training möglich war. Doch dann grätschte uns beiden, vor allem mir, irgendwann die Pubertät dazwischen und andere Dinge schienen wichtiger zu sein. Dennoch schreibe ich dieser Zeit noch immer meinen unbändigen Willen zu, etwas zu erreichen, Segen und Fluch zugleich, wie ich später noch erklären werde. Wir trainierten bei jeder Witterung, im Sommer in der Hitze, im Winter im Schnee. Wir trainierten so lange, bis der Körper die Handbremse zog und uns aus Erschöpfung zum Übergeben ins Gebüsch zwang. Aber wir wollten es so. Es waren tolle Momente und das Leben war einfach. Die Pubertät. Zurzeit darf ich am eigenen Leib erfahren, was Pubertät für Eltern bedeutet. Nur so viel. Inzwischen habe ich mich mehrfach bei meinen Eltern für mein bescheuertes Verhalten entschuldigt. Payback is a bitch. Natürlich musste ich durch diesen Prozess gehen. Sonst wäre ich niemals der Mensch geworden, der ich heute bin. Gut und schlecht. Letztlich kosteten mich meine Pubertätseskapaden meinen Traum von Olympia. Damit habe ich zwar schon lange Frieden geschlossen, gleichzeitig ist mir jedoch das Opfer bewusst. Ich spule ein bisschen vor. Ich will ja keine Autobiografie schreiben. Irgendwie schaffte ich nach einem Schulwechsel zur 12. Klasse, entgegen jeglichen Prognosen von Lehrkräften und Eltern, doch noch mein Abitur. 1997 fing ich an, internationale BWL zu studieren. 2001 stand ein Auslandssemester an, das ich mit einem guten Freund organisierte. Wenig später kamen wir, jeder mit einer Reisetasche ausgestattet, an einem Hotel in der Nähe von San Francisco an. Eine Woche später ging das College los. Die folgenden 3 Jahre waren wohl mit die prägendsten Jahre meines Lebens, zumindest in Bezug auf meine Selbstfindung in diesen jungen Jahren. Gegen Ende meiner College-Zeit lernte ich meine Frau kennen, die von New York nach Kalifornien zu Besuch kam. Aus dem Auslandssemester wurden 12 Jahre Leben und Arbeiten in San Francisco und New York. Und nein, es ist wieder keine Erfolgsgeschichte, wenn auch diese Zeit zumeist eine wunderschöne und aufregende Zeit war. nach anfänglichen Schwierigkeiten einen Job zu finden. Der Dotcom-Bust war in Kalifornien gerade in vollem Gange und viele Firmen gingen pleite. Fand ich schließlich in New York meine ersten Jobs. Ich hatte wohl das Bedürfnis, viel aufzuholen, denn ich arbeitete hart und viel. Schließlich wusste ich ja, wie man an seine Grenzen ging und auch darüber hinweg. Ich fand immer bessere Jobs mit mehr Gehalt und natürlich noch längeren Arbeitszeiten. 2006 kauften wir unser erstes Haus und renovierten es mühselig. Ein knappes Jahr später wurde unser Sohn geboren. Zur selben Zeit fand ich den nächsten Job. Wir verkauften unser Haus und kauften ein neues dichter an der Stadt, um die Anfahrtszeit zu verringern. Dann kam die Zeit, in der alles anders wurde und ich es nicht merkte, weil Grenzen ja in der Vergangenheit auch relativ waren. Der Job war fordernd und der kleine Sohn, eigentlich ein sehr ruhiges Kind, wollte nachts einfach nicht schlafen. Und so schliefen wir natürlich auch nicht. Genau wie damals, als ich Leistungssport betrieben hatte und gleichzeitig meine Jugend hatte feiern wollen, wollte ich nun Vater des Jahres werden und gleichzeitig den Job meines Lebens machen. Was konnte schon schiefgehen? Alles. Nach gut einem Jahr mit 10 bis 12 Stunden pro Arbeitstag und nur 4 bis 5 Stunden Schlaf pro Nacht stand ich eines Mittags in einem Bistro nahe meinem Büro und hatte ein so komisches Gefühl. Ich dachte, ich hätte einen Herzinfarkt. Hatte ich aber nicht. Ich ging nach Hause. Irgendwie fand ich trotz Desorientierung und des halben Sichtfelds den Bahnhof in New York City und den Weg nach Hause. Die anschließende Untersuchung in der Notaufnahme ergab einen völlig gesunden 30-Jährigen. In den folgenden Monaten hatte ich immer wieder diese Episoden, die zu Sichtfeldeinschränkungen und Panikattacken führten. Kein Arzt konnte meine Symptome zuordnen. Im Rahmen einer Umstrukturierung verlor ich meinen Job und suchte mir dennoch innerhalb kürzester Zeit einen neuen. Langsam begriff ich, dass es ernst wurde, und als ich eines Tages in einem Meeting einen Satz nicht mehr zu Ende sprechen konnte, stand ich auf und wusste, dass es so nicht weitergehen konnte. Bis hierhin hatten wir einen Großteil unserer Ersparnisse für Ärzte verbraucht. Nach einigen Unterhaltungen mit meiner Frau wurde klar, dass unsere beste Option war, nach Deutschland zurückzukehren. Das taten wir 2010. Es war eine sehr emotionale Zeit. Und auch wenn es in Deutschland ein gutes soziales Netz und unsere Familien gab, mussten wir schnell wieder ins Hamsterrad einsteigen und Geld verdienen. Über Freunde und Familie hatte ich in der Zwischenzeit Kontakt zu einem Autor aufgenommen, der immer wieder einmal technische Hilfe benötigte. Das entwickelte sich schnell zu großen Kommunikationsprojekten weiter und schwupps war ich selbstständig. Es folgten weitere Kunden und ein eigener Online-Shop. Heute weiß ich, dass ich damals unter einem massiven Burnout gelitten habe. Damals hatte davon kaum jemand gehört. Also drehte sich das Hamsterrad weiter. Die Symptome wurden aber langsam besser. Ich begann sogar, mich ehrenamtlich als Nachwuchstrainer bei einem Hamburger Baseballverein zu engagieren. Das Leben war insgesamt ruhiger als in einer Werbeagentur in New York. Trotzdem kämpfte ich 10 Jahre mit den Folgen meines Burnouts. Kurz nach Weihnachten 2018 wurde ich plötzlich krank mit hohem Fieber und starken Rückenschmerzen. Ich musste ins Krankenhaus. Ich hatte eine E. coli-Sepsis, die eine Zyste an meiner Wirbelsäule gebildet hatte und auf die Nervenbahnen drückte. Laufen war unmöglich, und es war das erste Mal, dass Ärzte mir prognostizierten, dass ich nicht wieder laufen werde. Mein Wille setzte ein, und nach einigen Monaten Physiotherapie lief ich wieder. Ich konnte sogar sprinten, Glück gehabt. Ein Jahr später entschieden wir, von unserer ersten Station in Deutschland Bargteheide nach Hamburg zu ziehen. Am 14. September 2020 war ich mit meinem Sohn in einer temporären Wohnung in Hamburg, denn er ging schon auf die neue Schule. Wie immer gingen wir ins Bett, nur am nächsten Morgen war nichts mehr wie immer. Ich wollte nachts aufstehen, konnte aber nicht. Natürlich dachte ich mir nichts dabei, würde schon gehen. Als gegen 8 Uhr morgens ein Rettungssanitäter über mir stand und sagte, ja, sie hatten einen Schlaganfall, dachte ich noch. Der will mich doch verarschen. Was soll der Scheiß? Ich wusste nicht mal, was ein Schlaganfall war. Nur, dass sowas ältere Menschen hatten, meine Opas zum Beispiel. Meine nächste bewusste Wahrnehmung ist das Aufwachen auf der Stroke Unit im Krankenhaus. In meiner Erinnerung war das ganze Zimmer voll mit Ärzten und Pflegepersonal. Ich konnte meine linke Körperhälfte weder spüren noch bewegen. Shit, es folgten Monate in der Reha. Als ich bei meiner stationären Reha eintraf, bekam ich einen Rollstuhl, mit dem ich einige Wochen die Flure entlang cruiste. Hier bekam ich auch das zweite Mal die Prognose, dass ich wohl nicht mehr laufen werde. Es waren die Jahre 2020 und 2021. Corona-Lockdown. Ich durfte keinen Balzahn, keinen Besuch empfangen. Die 3 Monate Reha erschienen mir wie 3 Jahre. Mein Sohn ging während der Woche zur Schule und meine Frau arbeitete Vollzeit. Sie konnten nur an den Wochenenden zu Besuch kommen. Und meine Frau erbte natürlich alle offenen Projekte. Laufender Hausbau in Bargteheide, ein Hauskauf in Hamburg, inklusive Renovierung und einen pubertierenden Sohn, den sie in dieser Zeit allein begleiten musste. Zum Glück machten meine Eltern, was meine Eltern eben machen und wofür ich sie unendlich liebe. Sie mieteten sich eine Ferienwohnung ganz in der Nähe des Reha-Krankenhauses und besuchten mich jeden Tag vor der Klinik. Anfangs schoben sie mich im Rollstuhl, bis ich an einem Tag genug hatte und meiner Mama sagte, sie solle mich bitte einmal zu einem Geländer fahren. Dort konnte ich mich festhalten und bin unter elterlichem Verbot aufgestanden und machte meine ersten Schritte. Nach 10 Metern war zwar die Luft raus, aber ab diesem Moment machten wir das jeden Tag, egal ob Regen, 0 Grad oder Wind. So lange, bis ich in der Klinik einen Gehstock bekam. Ein kleiner Schritt auf dem langen Weg der Genesung. Weitere Monate in der Reha folgten. Danach hatte ich täglich ambulante Physiotherapie mit den tollsten Therapeuten der Welt. Gepaart mit meinem eisernen Willen schaffte ich es nach gut 6 Monaten, wieder ohne Hilfe zu gehen, nicht schön, aber meine Beine trugen mich von A nach B. So kam ich zu meinem Schlaganfall. Die Frage des Kapitels war, wer bin ich? Nun, inzwischen weiß ich, dass mein altes Ich ein verbissener Kontrollfreak war. Und da ich keinen Risikofaktoren wie Rauchen oder Trinken ausgesetzt war, bleibt wohl nur der Stress als Mitauslöser. Selbst Schuld, könnte man sagen, aber ganz so einfach ist es dann doch wieder nicht. Es ist, was es ist. Obwohl der Schlaganfall mich fast mein Leben gekostet hat, denke ich heute, dass er mich gerettet hat. 2,5 Jahre intensive Therapien und tägliche Reflexion haben mich ein gutes Stück weitergebracht auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Menschen, vor allem mir selbst gegenüber. Das ist meine Geschichte in Kürze. Deine Geschichte wird sicher ganz anders sein und trotzdem bestimmt viele Parallelen haben. Wenn du magst, nimm dir doch einen Stift und Zettel und analysiere deine Zeit bis zu deinem traumatischen Ereignis. Oft zeigt die Vergangenheit Lösungen für die Gegenwart und Zukunft auf, wenn man genau hinsieht oder zuhört.